Ab morgen wird ganz Österreich nur noch auf Notbetrieb fahren.
Der Ausgang wird überall drastisch eingeschränkt.
Kein Lebensbereich bleibt von den Maßnahmen unberührt.
Am 16. März 2020 tritt in Österreich der erste Corona-Lockdown in Kraft. Soeben haben Sie einen Ausschnitt aus der Zeit im Bild-Sondersendung vom Vorabend gehört. Es folgen dann nicht Wochen und Monate, sondern Jahre, in denen Masken, Impfstoffe und Kurzarbeit zu den bestimmenden politischen und gesellschaftlichen Themen werden. Zivildiener und Miliz werden eingezogen, Spielplätze geschlossen, Ortschaften unter Quarantäne gestellt. Vielleicht wird Ihnen, wie mir, auch etwas mulmig, wenn Sie sich daran zurückerinnern. Das alles liegt mittlerweile 4 Jahre zurück. Nach Impfnachweisen fragt heute niemand mehr. Doch die Pandemie hat Spuren in der Gesellschaft hinterlassen. Viele Menschen sind auch heute noch skeptisch gegenüber Wissenschaft und Institutionen. Gerade in der Kommunikation zwischen Politik, Wissenschaft und Bevölkerung ist vieles schiefgelaufen. Einige Maßnahmen werden im Nachhinein sehr kritisch gesehen. Die Österreichische Akademie der Wissenschaften hat zur Aufarbeitung der Corona-Zeit im Auftrag der Bundesregierung eine wissenschaftliche Studie durchgeführt, um für zukünftige Krisen besser aufgestellt zu sein.
Presse Play. Was wichtig wird.
Mein Name ist Christine Meierhofer und Sie hören den täglichen Podcast der Presse. Wie gut wäre Österreich heute auf eine ähnliche Krise vorbereitet? Und leben wir 4 Jahre nach Pandemieausbruch in einer polarisierten Gesellschaft? Dazu spreche ich heute mit Alexander Bogner. Hallo, herzlich willkommen.
Danke für die Einladung, hallo.
Alexander Bogner, Sie sind Soziologe an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und Sie sind jener Wissenschaftler, der im Auftrag der österreichischen Bundesregierung die sogenannte Corona-Studie verantwortet hat, die sich mit der Aufarbeitung der Pandemie und den Corona-Maßnahmen beschäftigt hat. Etwa 4 Jahre nach Beginn der Pandemie hört man medial und auch im Alltag gefühlt weniger von Corona. Man hat das Gefühl, jeder ist auch ein bisschen froh darüber, sich nicht mehr so intensiv damit beschäftigen zu müssen. Welchen Eindruck haben denn Sie, wie der aktuelle Umgang mit der Pandemie und alles, was in den Jahren der Pandemie so passiert ist, läuft?
Ja, Sie haben es schon erwähnt, jetzt zum 4. Jahrestag sozusagen entwickelt sich so wieder embryonales Interesse zumindest für das Thema. Ansonsten bin ich überrascht, wie im Endeffekt fernab des öffentlichen Interesses dieser Corona-Aufarbeitungsprozess gelaufen ist. Es war ja ein bemerkenswertes Projekt. Also die österreichische Bundesregierung hat im Frühjahr 2023 einen Aufarbeitungsprozess initiiert und die Österreichische Akademie der Wissenschaften hat im Rahmen dessen ein Projekt übernommen, ein sozialwissenschaftliches Projekt, um die Corona-Krise aufzuarbeiten. Und das ist europaweit einzigartig, dass eine Regierung die Sozialwissenschaften dazu einlädt, sie selber kompromisslos zu kritisieren und dann auch noch, das war ja kurz vor Weihnachten in der Pressekonferenz auch zu hören, und die Ergebnisse tatsächlich zur Kenntnis zu nehmen und öffentlich zu kommentieren. Also das ist irrsinnig bemerkenswert. Und dafür fand ich die Resonanz dann eigentlich, ja, überschaubar.
Dieser Aufarbeitungsbericht, den Sie geleitet haben, der beschäftigt sich im Konkreten mit 3 großen Feldern, also den Rollen von Wissenschaft, Medien und Politik während der Krise. Wir haben da ja während der Pandemie ganz unterschiedliche Konstellationen immer wieder gesehen, zum Beispiel wissenschaftliche Beratungsgremien, die eine öffentliche Aufmerksamkeit bekommen haben, wie wir das zuvor noch nie erlebt haben und für viele Zuschauerinnen und Zuschauer etwas völlig Neues war. Was ist da passiert? Wie ist man mit dieser Präsenz umgegangen? Gab es da eine Rollenverschiebung? Wie ordnen Sie das ein?
Das war natürlich bemerkenswert. Also gleich zu Beginn der Krise hat sich das Hauptaugenmerk auf die Wissenschaft gerichtet. Das war ja auch klar, man hat es da mit einem unbekannten Erreger zu tun. Man hat nicht gewusst, wie gefährlich ist der, wie schnell breitet der sich aus. Und die Wissenschaft war in ihrem Handeln natürlich extrem abhängig von wissenschaftlicher Expertise. Und gleichzeitig war die Datenlage unübersichtlich oder schlecht. Das Wissen, die Erkenntnisse waren uneindeutig. Die Wissenschaft braucht natürlich Zeit, um belastbares Wissen zu produzieren. Und das war eine aufregende Situation, die eben darauf aufmerksam gemacht hat, was es heißt, in einer Wissensgesellschaft zu leben. Nämlich, dass alle Gesellschaftsbereiche, insbesondere auch die Politik, aber wir auch in unserem persönlichen Leben, sehr stark abhängig sind von wissenschaftlicher Expertise.
Das hat man aber davor eigentlich nicht so präsent gespürt. Und dann gab es auf einmal, die Gecko ist da wohl noch am präsentesten in Erinnerung, aber es gab ja auch dann entsprechende Gremien in den Bundesländern. Die Gecko ist ja auch nicht ganz reibungsfrei wieder aufgelöst worden. Hat man da Kompetenz vermitteln können oder hat das auch etwas chaotisch gewirkt?
Ja, wir hatten im Laufe der Pandemie ein Wildwuchs an Kommissionsgründungen und Auflösungen. Wir hatten informelle Beratungsgremien, wir hatten formalisierte Kommissionen. Und die Gecko war dann der folgerichtige Versuch, die Politikberatung zu zentralisieren und zu professionalisieren. Also Karl Nehammer hat ja Ende 2021 die Gecko einberufen, ein interdisziplinäres Beratungsgremium. Sicher der richtige Schritt, der kam relativ spät. Man hätte zu Beginn der Krise, aber da waren andere Länder auch nicht schlauer, man hätte schon zu Beginn der Krise so ein interdisziplinäres Gremium gebraucht, um den virologischen Tunnelblick zu vermeiden. Mhm. Weil der war zunächst unvermeidlich, das ist ja klar, die Virologie muss uns erklären, was mit diesem Virus eigentlich los ist. Aber dann wurde sehr schnell absehbar, dass eben auch die Krise eben auch eine ökonomische Krise ist, dass es psychosoziale Aspekte gibt, die sehr wichtig sind. Und hierfür hätte man schon ein breites Beratungsgremium brauchen können.
Bundeskanzler Karl Nehammer hat ja dann auch Fehler eingeräumt. Ist das etwas, das so ein verloren gegangenes Vertrauen bis zu einem gewissen Grad wiederherstellen kann? Oder ist das vielleicht auch eher politisches Kalkül, um eben verlorene Wählerinnen und Wähler wiederzugewinnen?
Ich glaube, für die Politik wäre es wichtig, so eine Fehlerkultur zu entwickeln. Das gilt übrigens auch für die Medien. Die Medien können sich auch fragen, welche Fehler da passiert sind im Verlauf der Pandemie, ob man nicht zu stark Partei ergriffen hat, auf welcher Seite auch immer. Und die Wissenschaft ist in der Hinsicht ein bisschen entspannter. Die lebt von ihren Fehlern und die weiß es auch. Also die Wissenschaft ist fast schon begierig darauf, Fehler zu finden, weil nur darüber es einen tatsächlichen Fortschritt gibt. In der Politik versucht man, um jeden Preis Fehler zu vermeiden. Man versucht die dann, wenn Fehler offensichtlich sind, versucht man die abzustreiten und man versucht dann irgendwie zu mauern. Aber das ist uninteressant. Also die Politik wäre gut beraten, auch das hat die Pandemie gezeigt, die Entscheidungen natürlich gut vorzubereiten, sich wissenschaftlich zu informieren, aber dann eben auch deutlich zu machen, dass die Politik jetzt aufgrund bestimmter Faktoren auf diese und jene Art entschieden hat. Also man muss sich trauen, selbstständige Entscheidungen zu treffen und man muss in so einer Krisensituation sich natürlich auch trauen, zu sagen, naja, es werden Fehler passieren, es sind viele Unsicherheiten im Spiel, wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen, aber womöglich werden wir die im Laufe der Zeit korrigieren. Und diese Art von Fehlerkultur, die ist unterentwickelt.
Also wenn wir auch den Verlauf der Pandemie betrachten, dann sehen wir ja, dass es am Anfang eigentlich sehr große Einstimmigkeit gab, also wenig Kritik, keine abweichenden Meinungen. Der Regierungskurs ist auch wirklich breit gesellschaftlich mitgetragen worden. Und dann mit der Zeit sind auch mit der Dauer der Anstrengungen sozusagen, sind auch die Gegenstimmen lauter geworden. Wie hätte da ein gelungenerer Diskurs ausgesehen, der das irgendwie gut begleitet hätte?
Sie sagen es, wir hatten am Anfang sehr viel Vertrauen in die Regierung, in die Wissenschaft, auch in die Medien. Das Vertrauen ist dann abgebröselt im Laufe der Zeit und es kam zu einer richtig generalisierten Institutionenskepsis, weil viele Menschen den Eindruck hatten, diese Medien und die Politik und die Wissenschaft, die leben sozusagen in großer Symbiose. Und das ist natürlich eine schwierige Vorstellung, weil es eben unterschiedliche Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten gibt zwischen diesen Bereichen. Ich glaube, der anfängliche breite Schulterschluss und die hohe Solidarität, die waren einerseits überraschend. Und was dann aber auch nicht überraschend war, ist, dass diese Solidarität abgebröselt ist und dass Konflikte entstanden sind. Konflikte sind aber nicht schlecht. Die liberale Gesellschaft lebt von Konflikten, weil die kurbeln sozusagen den sozialen Wandel an. Probleme entstehen dann, wenn diese Konflikte nicht mehr konstruktiv geführt werden können, weil beispielsweise die moralische Kommunikation so stark ist, weil man beginnt, das politische Feld aufzuteilen in die Guten und die Bösen, in die Feinde der Vernunft und die Freunde der Vernunft. Und das sind natürlich hochproblematische Entwicklungen, die dann insbesondere im Zusammenhang mit dem Impfen und der Impfpflicht natürlich Fuß gefasst haben.
Sie haben es schon gesagt, das wird oft als so ein großes gemeinsames politmediales Gebilde wahrgenommen. Was kann man denn tun, um diese auch unterschiedlichen Rollen, die da eigentlich am Tragen sind, klarer auch nach außen zu kommunizieren?
Das fängt natürlich bei der öffentlichen Kommunikation an. Also es war ja oft die Rede vom virologischen Quartett. Also wir erinnern uns anlässlich der Pressekonferenzen, wo prominente Entscheidungen präsentiert wurden, ist dann oft der Kanzler und der Vizekanzler, Innenminister zusammen mit einer Virologin oder einem Virologen aufgetreten. Und das war sicher gut gemeint im Sinne von, die Politik handelt faktenbasiert und folgt in der Weise der Wissenschaft. Aber es entsteht natürlich auch sehr schnell der Eindruck, die Wissenschaft würde vielleicht die Politik steuern oder umgekehrt, die Politik instrumentalisiert jetzt die Wissenschaft, um ihre vorgefassten Meinungen da möglichst abzusichern. Und diese Art von Grenzüberschreitung, die gilt es zu vermeiden. Und dasselbe gilt natürlich auch für die Medien.
Die Pandemie hat gezeigt, Sie haben es schon angedeutet, dass Wissenschaftsskepsis, etwas, das man davor vielleicht als gesellschaftliches Randphänomen eingestuft hat, auch in weiten Teilen der Gesellschaft resoniert. Wir haben da alle noch die berüchtigten Corona-Demonstrationen im Kopf. Woher rührt diese Skepsis und wieso hat diese große Präsenz und Öffentlichkeit, die die Wissenschaft während der Pandemie bekommen hat, eigentlich nicht das Gegenteil bewirkt, nämlich dass Leute Wissenschaft besser kennen und verstehen lernen?
Ja, die Pandemie, genau wie Sie sagen, ist zum Motor geworden einer Wissenschaftsskepsis, die uns dann alle doch ein bisschen überrascht hat. Zunächst mal, Skepsis ist ja gut. Wir wollen ja alle skeptisch sein. Wir wollen Dinge in Frage stellen und in Zweifel ziehen. Das ist unser gutes Recht. Wissenschaftsskepsis als Begriff meint aber, dass die Wissenschaft sozusagen in Bausch und Bogen abgelehnt wird, dass deren gesicherte Erkenntnisse in Frage gestellt werden. Und es geht dann nicht um Weiterentwicklung des wissenschaftlichen Wissens, sondern es geht um Diskreditierung der Wissenschaft. Das ist ein echtes Problem. Und warum taucht diese Wissenschaftsskepsis jetzt so prominent auf in der Krise? Das hat sicher damit zu tun, Stichwort Wissensgesellschaft, dass die Wissenschaft in solchen schwierigen politischen Konflikten, die eben sehr stark verwissenschaftlicht sind, eine zentrale Ressource darstellt, um die dann auch gestritten wird. Also in dem Maße, wie die Wissenschaft politisch einflussreich und bedeutsam wird, wird sie natürlich auch zum Gegenstand von Streitigkeiten und Auseinandersetzungen. Die einen munitionieren sich auf mit den aktuellen Studien und die anderen, die in diesem Wissensstreit nicht mithalten können, die beginnen dann Pseudo-Expertise zu mobilisieren oder im Extremfall vielleicht auch auf Verschwörungstheorien zurückzugreifen. Und auf die Art und Weise begibt man sich dann auf ein völlig falsches Gleis. Man führt dann keinen offenen politischen Konflikt mehr im Sinne von Interessenkonflikt oder Wertekonflikt, sondern man führt eine Wissensauseinandersetzung, in der es um die Frage geht, ja, wer hat jetzt die richtigen Studien zur Hand, wer hat das bessere Wissen. Und das ist ganz klar, wer in diesem Streit nicht bestehen kann, der muss natürlich versuchen, sozusagen die gesamte Rationalität, die gesamte Realität in Frage zu stellen. Und das führt dann eben sehr schnell zu diesen Problemen, die Sie beschrieben haben.
Gegipfelt hat sich dieser Konflikt im Streit um die Impfpflicht. In Ihrem Bericht ist danach zu lesen, dass auch hier keine adäquate Debatte, keine gelungene Kommunikation passiert ist. Was ist da schiefgelaufen?
Die Impfpflicht, also die allgemeine Impfpflicht, die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht, die war politisch sehr schlecht vorbereitet. Also das heißt, es gab keine begleitende Debatte zu dieser Entscheidung. Es gab auch keine vorbereitende Entscheidung zu dieser Debatte, sondern die Impfpflicht kam über Nacht, total überraschend auch für Experten, als politischer Ad-hoc-Kompromiss daher. Damals am Aachensee im November 2021 wurde verkündet, dass Österreich jetzt eine allgemeine Impfpflicht einführen würde. Und diese überraschende Ad-hoc-Entscheidung wurde dann legitimiert durch einen ominösen Sachzwang. Also es wurde eine politische Rhetorik der Alternativlosigkeit bemüht und gesagt, also die Impfquote ist absolut wichtig und um die zu steigern, gibt es jetzt keine anderen Möglichkeiten mehr, als eine allgemeine Impfpflicht einzuführen. Und das Problem, das dann entsteht, liegt auf der Hand. Wenn ich sage, eine Entscheidung ist alternativlos, und zwar letztlich aus wissenschaftlichen Gründen, dann müssen die, die dagegen sind, irgendwelche sinisteren Gründe haben. Das müssen dann letztlich Menschen mit einer schlechten, bösartigen Gesinnung sein, die sich hier sozusagen gegen das Allgemeinwohl stellen und die nicht die Einsicht in die Notwendigkeit haben. Und auf die Art und Weise kommt unter der Hand die angesprochene Moralisierung ins Spiel. Also die Guten gegen die Schlechten, die Feinde der Vernunft gegen die Freunde. Und das hat sich dann natürlich im öffentlichen Raum bemerkbar gemacht. Und da sind wir dann bei dem Thema, Konflikte sind zwar gut, aber sie müssen ausgetragen werden können. Und hier haben sich die Konflikte auf eine Art und Weise verhärtet, die dann ja bis in die lebensweltliche Ebene hinein immense Verwerfungen zur Folge gehabt haben.
heute, wo Corona keine akute Bedrohung mehr ist, nach Impfnachweisen niemand mehr fragt, hat sich da auch dieser Konflikt beruhigt oder schwelt das irgendwie noch unter der Oberfläche und könnte, wenn sich der Konfliktfall bietet, auch wieder hervorbrechen?
Naja, die Polarisierung, von der so viel die Rede war, war eine themenbezogene. Das heißt, es ging wirklich um diese Impffrage und es wurde die Unterscheidung gemacht zwischen Geimpften und Ungeimpften und das waren sozusagen Stereotype. Wenn man gesagt hat, die Ungeimpften, dann hat man schon gewusst, dass es ein bestimmter Typ ist mit einer bestimmten Weltanschauung, einem bestimmten Bildungsniveau und so weiter. Das waren sozusagen diese Unterstellungen, die da gelaufen sind. Wie gesagt, das war eine themenbezogene Polarisierung. Es war keine sozialstrukturelle Polarisierung. Das würde heißen, wenn wir es mit echter sozialstruktureller Polarisierung zu tun hätten, dann hätten wir in Österreich zwei weltanschauliche Lager, die sozusagen unterschiedliche Kontinente bewohnen. Da hätte man sozusagen zwei Parteien, die feindlich einander gegenüberstehen, so wie wir das in den USA ja kennen, woher der Begriff ja auch letztlich stammt. Aber das ist in Österreich nicht zu bemerken, weil zum einen ist jede Regierungsbildung auf Koalitionsfähigkeit angewiesen. Das ist mal der politische Bereich. Und im alltagsweltlichen Bereich ist es ja so, es gibt keine Bildung von Lagern. Das würde heißen, protestantische Eltern würden ihren Kindern verbieten, katholische zu heiraten und solche Geschichten. Also das wäre dann sozusagen eine echte Spaltung auf der Ebene. Aber davon ist glücklicherweise nichts zu bemerken. Deswegen,
aber die wäre vielleicht im Ansatz da gewesen, wenn ja, dann waren ja auch Fälle, wie dass viele Leute ihre Kinder aus den Schulen genommen haben und solche Bewegungen.
Da haben Sie schon recht. Also diese themenbezogene Polarisierung kann sich verhärten, sozusagen auf einer strukturellen Ebene irgendwann abbilden und dann haben wir so etwas wie eine echte Polarisierung. Dazu ist es glücklicherweise nicht gekommen und ich glaube auch, oder ich hoffe es, mit Blick auf zukünftige Krisen, also ich meine, in der Klimakrise können wir das ja schon so ein bisschen üben, gegenwärtig, dass wir uns diese Form von moralischer Kommunikation, auch von Missachtung und Abwertung gegenseitig ersparen.
Welche Rolle haben Medien im Allgemeinen in diesem Komplex gespielt?
Zu Beginn der Krise, das hatten wir schon besprochen, da gab es eine große Einigkeit, hohe Solidarität und großes Vertrauen, auch in die Medien. Das heißt, die Leute haben insbesondere über den ORF sich informiert und naja, die Pandemie, die war ja für uns alle im Endeffekt so ein riesiger Volkshochschulkurs, oder? Also wir haben gelernt über Inzidenzraten, Reproduktionsfaktoren, Dispersionsfaktoren und so weiter. Also das war aufregend.
Wir haben auch alle den Wissenschaftsjournalismus in gewisser Weise aufblühen sehen, wie wir ihn in den ganzen Jahren zuvor nicht gekannt haben.
Ja, ja, und wir haben natürlich gehofft, dass das tatsächlich zu einer, naja, zu einem Aufschwung des Wissenschaftsjournalismus führen könnte. Also die Hoffnung war wahrscheinlich auch verfrüht. Das wäre natürlich sehr schön, wenn sich da was bewegen würde, weil es irrsinnig wichtig ist. Aber wie gesagt, die Leute haben mit der Zeit das Vertrauen verloren. In dem Maße, wie das Vertrauen in die politischen Maßnahmen zurückging, ging es auch in die Leitmedien zurück, weil es eben diese Unterstellung von wechselseitiger Symbiose gab. Und das hat dann dazu geführt, dass viele eben gemäß ihrer sich herausbildenden politischen Präferenzen in dieser Corona-Angelegenheit sich entsprechende Medien gesucht haben. Und dieses Unbehagen oder diese Kritik an den Maßnahmen, die wurde ja dann auch medial bewirtschaftet. Und so kam es dann auch innerhalb der Medien gewissermaßen zu dieser Polarisierung, die wir dann gesehen haben. Beispielsweise auf der einen Seite ORF, auf der anderen Seite Servus TV.
Heute, 4 Jahre nach Beginn der Pandemie, finde ich besonders spannend, wie unterschiedliche Spuren die Pandemie auch in der Bevölkerung hinterlassen hat. Also oft im Gespräch mit Leuten bemerkt man, dass diese ganze Zeitspanne ganz verschwommen wahrgenommen wird. Also es ist gar nicht so leicht, auch selber die Timeline im Kopf zu haben, wann war was, welcher Lockdown, welche politischen Maßnahmen. Ist da auch wenig Wille oder Lust da, überhaupt darüber nachzudenken? Ist das auch einfach ein gesundes Verdrängen, ein Krisenverarbeitungsmechanismus?
Ob die Leute die Krise verdrängen, weiß ich gar nicht. Aber anhand der Fokusgruppendiskussion, die wir durchgeführt haben, also dazu muss ich vielleicht sagen, erklärend, dass im Rahmen des Projekts in allen Bundesländern Fokusgruppen mit jeweils 45 bis 50 Leuten durchgeführt wurden, also eintägige Dialogveranstaltungen, in denen angeboten wurde, dass man diese Krise gemeinsam aufarbeitet und dann auch Empfehlungen gibt für den besseren Umgang mit der nächsten Krise. Und im Rahmen dieser Veranstaltungen habe ich zum einen eine große Gesprächsbereitschaft bemerkt, aber auch die Gesprächsnotwendigkeit. Also die Leute haben gesagt, das ist jetzt ganz wichtig, dass ich bei dieser Veranstaltung dabei war. Es ist für mich ganz wichtig gewesen, nochmal darüber zu reden. Man kommt dann zu Schlussfolgerungen, die auch teilweise überraschend sind, auch für die Beteiligten selber. Und es war dann wichtig für die Diskussionsteilnehmerinnen, dieses Kapitel in einer bestimmten Art und Weise auch abzuschließen. Und zu sagen, das hat mich jetzt so stark belastet, das hat mich so stark verfolgt, aber jetzt war das ein schöner Moment im Kreis mit, was weiß ich, 10, 12 anderen Personen am Tisch. Es waren immer mehrere Tische pro Bundesland, an denen diskutiert wurde. Und es war dann wichtig, im Rahmen so einer Diskussion sozusagen auch zu einem Abschlusspunkt zu finden. Und deswegen weiß ich nicht, wenn man den Leuten sozusagen die institutionelle Möglichkeit auch gibt, da Gedanken zu entwickeln und gemeinsam Perspektiven zu entfalten, dann sind die sehr kreativ und das würde, glaube ich, als Dialogangebot auch ein Modell sein können für den Umgang mit anderen Krisen.
Sie haben es schon kurz angesprochen, es gab ja ganz viele Erfahrungen von betroffenen Gruppen, die während der Pandemie nicht besonders viel Aufmerksamkeit erfahren haben oder die auch vielleicht in politische Entscheidungen nicht berücksichtigt wurden. Also das Wohlergehen von Kindern und Jugendlichen, der ganze Themenkomplex Einsamkeit, alle diese Dinge. Ist das etwas, das jetzt in der Aufarbeitung die entsprechende Aufmerksamkeit schon bekommt?
Sehr gute Frage. Die Aufarbeitung ist ja eine sozialwissenschaftliche. Das heißt, die irrsinnig breite und disziplinär zersplitterte Wissenschaft wird ja nicht annäherungsweise abgebildet in dieser Studie. Wir haben einige sozialwissenschaftlich interessante Themen bearbeitet, aber das ist natürlich ein Promille von dem, was wissenschaftlich bearbeitbar wäre und was man auch wissenschaftlich bearbeiten sollte. Und die Punkte, die Sie jetzt angesprochen haben, also psychologische Aspekte, pädagogische Aspekte, bildungswissenschaftliche Aspekte, ja, die sind irrsinnig wichtig, das liegt auf der Hand und das gehörte natürlich auch aufgearbeitet.
Ihrer Einschätzung nach, jetzt haben Sie diese Studie durchgeführt und Hauptanliegen davon war ja auch, für zukünftige Krisen besser gewappnet zu sein und das sollten zukünftige Krisen eintreten, das dann besser zu machen. Ihrer Einschätzung nach, gelingt das jetzt? Also ist man jetzt besser vorbereitet?
Es gibt einige kleinere Entwicklungen, die Hoffnung machen. Zum Beispiel im Krisensicherheitsgesetz, das ja im Sommer 2023 verabschiedet wurde, ist der Wille bemerkbar, dass man sich mit Blick auf Politikberatung besser aufstellt. Das ist natürlich ein wichtiger Schritt, weil wir haben es ja vorhin besprochen, also während der Pandemie hat man so geübt unterwegs. Mhm. Und das muss natürlich nicht sein, weil man ja weiß, man braucht Wissen und jetzt ist die Frage, in welcher Form kann man sich dieses Wissen organisieren und auf welche Art und Weise kann sich die Politik schlau machen. Also da gibt es jetzt vorbereitende Überlegungen, erste Ansätze, die sind gut, aber die sind natürlich alles andere als perfekt und auch das Krisensicherheitsgesetz gehört natürlich weiterentwickelt.
Dann sage ich Ihnen herzlichen Dank, Herr Bogner, dass Sie heute bei uns waren.
Herzlichen Dank für die Einladung. Dankeschön.
Und wenn Sie zu dem Thema Anregungen haben, dann schreiben Sie uns gerne an podcast@diepresse.com. Den Link zum besprochenen Bericht finden Sie natürlich in den Shownotes. Ich sage danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.